Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Henning Hubert. Willkommen zu Premierenberichten, die alle beseelt sind von einer Aussage, dass die Aussichten düster sind und die menschliche Zukunft schwarz zu malen ist. Da fehlen bei einer neuen Interpretation von Warten auf Godot die von Beckett vorgesehenen Hoffnungszeichen. Oder es steht ein Ballettabend bei der Ruhrtriennale unter dem Wunsch des Regisseurs, den Krisenzustand durch einen rohen, rauen und wilden Tanz auf die Bühne zu bringen. Am entschiedensten schwarz malt aber ein Opernabend in Hannover, über den wir zu Beginn berichten werden. Dazu ein bunter Farbtupfer, moderne brasilianische Malerei in Bern. Gegen Ende der Sendung geht es um den fragilen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir blicken beispielhaft auf das städtische Konzertorchester Dresdner Philharmonie nach der Landtagswahl. Die dreiaktige Minimal Music Oper Satyagraha dürfte regelmäßig auch den Betriebsarzt beschäftigen, dort, wo sie aufgeführt wird. Denn alles in dem Werk von Philipp Glass ist ins Riesenhafte ausgedehnt. Dauer der Arien, Massenchöre, vor allem die Anzahl der Repetitionen, das geht in die Gelenke. Philipp Glass hat in mehreren Opern historische Personen oder politische Themen behandelt. In Satyagraha von 1980 geht es um die Überzeugungen des indischen Pazifisten Gandhi. Übersetzen kann man das Wort mit beharrlich an der Wahrheit festhalten, einem Schlüsselbegriff in der Philosophie der Gewaltfreiheit Gandhis. Gesungen wird in Sanskrit. Regie führt bei der Neuproduktion an der Staatsoper Hannover der US-Amerikaner Daniel Kramer. Meine Kollegin Franziska Stürz war in der Premiere und ist jetzt live in Hannover zugeschaltet. Frau Stürz, wie viel über Indiens Unabhängigkeitsbewegung und Gandhi muss man denn jetzt wissen, um bei der Oper mitzukommen?
Also es schadet nicht auf jeden Fall, etwas darüber zu wissen, über die Geschichte von Gandhi und eben der Erfindung von Satyagraha. Es gab auch ein super Angebot hier in Hannover, sich erstmal auf der meditativen Ebene dem Stück zu nähern. Da gab es das Angebot einer geführten Meditation, 25 Minuten vor Beginn durch Akash Nair. Das war sehr schön, fand ich, eine schöne Idee, mal in die Oper zu kommen und vorher sich erst einmal zu sammeln. Und danach ging es dann eben los. Ansonsten muss man eben auch wirklich wissen, dass dieser gewaltlose Widerstand als Lebenshaltung von Gandhi, den er mit Satyagraha etabliert hat, eben ganz grundlegend für dieses Werk ist.
Philipp Glass hat die drei Akte den Persönlichkeiten Lev Tolstoi, Rabindranath Tagore und Martin Luther King gewidmet. Und die Handlung bezieht sich auf Gandhis Jahre in Südafrika, wo er ab den 1890er Jahren schlimme Erfahrungen mit der Rassendiskriminierung machte. Wird das in Hannover so erzählt?
Nein, überhaupt nicht. Also das ist wirklich frappant. Deswegen ist es gut, es im Hinterkopf zu haben und zu vergleichen. Aber in Hannover sind sogar die Akte umbenannt. Und zwar diese drei Akte sind den Themen Tod und Reinkarnation überschrieben im ersten Teil. Der zweite Teil heißt schlicht und einfach Widerstand. Und der dritte Teil Zukunft. Und wir befinden uns eben nicht in Südafrika, sondern erstmal in mythischer Zeit. Da tauchen ja auch zwei indische Gottheiten auf. Und dann sind wir im zweiten Akt 2048, wo das Leben auf der Erde endet. Und dann 3048, wo auch das Leben auf dem Mond endet. Und dann doch wieder von vorne anfängt. Und das ist alles eben mit der Klimakrise verbunden. Weltraumtourismus wird thematisiert. Und letztendlich der Klassenkonflikt ist so das zeitlose Bindeglied in dem Ganzen.
Wie sieht das denn auf der Bühne aus?
Ja, also das sind wirklich spannende Kontraste. Erstmal sind wir schon in einem Nirvana durchaus. Schwarze Bühne, viel Licht. Da gibt es wirklich schöne Videoinstallationen von Chris Kondek auf der Bühne von Justin Nadella. Dann kommen wir aus dieser mythischen Ebene dann eben doch konkret auf die Erde, die kaputt ist. Da haben wir so eine Scheibe, auch noch mit Pflanzenresten und viel Müll. Da gibt es kein Wasser und es gibt eine Rampe, die nämlich zu einer Weltraumstation führt, wo dann eben die reichen Menschen, das sind so Barbie- und Ken-Figuren, wirklich eine Satire auf Amerika heute. Da wird auch angespielt auf den Weltraumtourismus. Und die armen Menschen müssen auf der Erde zurückbleiben und vergehen. Und die reichen Menschen können eben zum Mond auswandern. Und dann sind wir im dritten Akt eben auf dem Mond, beziehungsweise dann in einem Raumschiff. Also da wird es sehr abgespaced und auch so ein bisschen skurril. Also das sind Figuren, die sehen aus wie Zombies. Und am Schluss sind wir dann auch bei den Ösophagen und Felltierchen, die mich an Chewbacca erinnern aus Star Wars. Also das ist eine absurde Geschichte dann am Schluss.
Wie hat der Chor auf Sie gewirkt und die Gandhi-Figur?
Ja, also Gandhi ist wirklich sehr stark verkörpert. Er ist nicht wirklich als Gandhi in dem Stück erkennbar, aber Shanul Sharma hat ihn ganz, ganz intensiv auch dargestellt mit schöner Tenorstimme. Der Chor ist wirklich der wichtigste Protagonist in dem Stück, die Masse, musikalisch zentral. Das war schon mächtig, wie man eben ja auch gehört hat. Da waren tolle Szenen drin. Das hat auch Masaru Kumakura gut zusammengehalten. Das ist das Schwierigste bei dem Ganzen, auch ja diese Massenklänge zusammen. Es war wirklich ein beeindruckender Abend, auch mit Längen, aber irgendwo sehr außergewöhnlich.
Pazifismus und Klimakrisenwarnung zugleich, verträgt der Opernabend beides?
Das ist mir ein bisschen zu überladen, muss ich sagen. Also da hätten mir ein bisschen weniger gereicht, auch ein bisschen weniger Witz und Comedy dann, weil es ja doch sehr ernste Themen sind. Im ersten Akt sehen wir auch Videos aus, mit Kriegsszenen aus Syrien und Gaza und das wäre eigentlich mir genug gewesen.
Sagt Franziska Stürz über die Oper Satyagraha von Philipp Glass in Hannover. Inzwischen rund 75 Jahre alt ist Warten auf Godot von Literaturnobelpreisträger Samuel Beckett. Es verlangt so sehr nach Deutung wie kaum ein anderes Theaterstück. Ich weiß nicht, wer Godot ist, ich weiß auch nicht, ob er existiert und ich weiß nicht, ob die zwei, die ihn erwarten, an ihn glauben oder nicht. Wenn das schon der Autor sagt, ruft das nach starker Regie. Die Neuinszenierung von Warten auf Godot von Bühnenbildner und Regisseur Ulrich Rasche ist jetzt am Schauspiel Bochum fertig geworden. Michael Lages über einen dunklen, langen und starken Theaterabend.
Der eigenen Methode bleibt Ulrich Rasche natürlich auch in dieser Inszenierung treu. Immer sind bei ihm Dinge in Bewegung, oft sehr große Teile der Bühne. Und die Menschen, die bei ihm spielen, folgen dieser Bewegung der Theatermaschinerie wie unter Zwang. Wladimir, einer der beiden ewigen Helden in Beckets Ritual aus ganz viel Nichts, hat schon recht, sogar im doppelten Sinn.
Uns braucht man nicht alle Tage. Ehrlich gesagt, braucht man nicht gerade uns.
Eigentlich braucht's nur Schauspielmaschinen. Sehr selten in Rasches Inszenierungen agieren Menschen selbstbestimmt. Und hier schon mal gar nicht. Warten auf Godot passt sehr gut zu Rasches Methoden. Obwohl die Handlung im Stück eher im Stillstand zu verharren scheint, sind Wladimir und Estragon, diese ewigen, in jeder Hinsicht ziemlich heruntergekommenen Landstreicher, hier immerzu in Bewegung. Die Drehbühne des Bochumer Theaters ist dabei sozusagen zweigeteilt. Ein Ring dreht sich rechts rum, einer entgegengesetzt. Und auf beiden zelebrieren die beiden Helden und später auch die Besucher Pozzo und Lucky, Herr und Knecht, eine Art Schleichgang, leicht gebückt, Schritt um Schritt, auf ein wenig gebeugten oder einknickenden Beinen, die Arme leicht abgewinkelt. Unerhört anstrengend. Der Muskelkater danach dürfte fürchterlich sein. Die Musik vom Live-Trio um Andrea Belfi gibt zudem Takt und Tempo vor, wuchtig mit Posaunenblech und markanten Rhythmen von allerlei Schlagwerk. Und über den schleichenden Figuren schwebt auch noch eine monströse, monumentale Raumkonstruktion, aufgebaut wie ein handelsüblicher Luftfilter im Auto, optisch aber eher wie die matt schimmernde Station im All, entliehen aus einem Science-Fiction-Film. Mond kann sie sein, Morgenröte oder vieles mehr. Ulrich Rasche, hier unterstützt von Franz Dietrich, bleibt ja immer ein Visionär der Bühnenbildnerei. Dies hier ist das reale Tempo für die Dialoge mit Steven Scharf als Wladimir und Estragon von Guy Clemens.
Das Beste wäre, mich einfach umzubringen, wie den anderen.
Welchen anderen? Welchen anderen?
Wie Millionen andere.
Ewig unveränderlich sind sie, unerschöpflich, wie lange im Leben sie auch auf Godot warten, den Retter, den Erlöser, der nie kommen wird. Estragon ist der geprügelte arme Hund, immer zum Sterben bereit. Wladimir derweil der letzte Optimist auf dieser Welt, mit jenem Rest Hoffnung in sich, dass alles noch mal besser werden könnte, falls Godot doch noch kommt. Pozzo, der Gebieter, und Lucky, der auf Befehl wirr philosophierende Underdog, unterbrechen jeweils den Schleichschritt der Helden. Und dass dasselbe Paar, Dominique Dos Reis und Yannick Stöbener, in der zweiten Begegnung plötzlich blind und stumm ist, lässt Wladimir endgültig verzweifeln an Positivismus und Zuversicht. Was kann denn noch wahr sein, fragt er gegen Ende, wenn nicht mal den eigenen Augen und Ohren zu trauen ist. Das Leben ist Traum und jeder Moment ist schon der letzte. Der blinde Pozzo hinterlässt eines der berühmtesten Zitate aus dem Stück.
Sie gebären! Ritt links über dem Grabe!
Zugunsten von Bewegung und Bildgewalt lässt Rasche manches vertraute Detail weg. Das kahle Bäumchen etwa, das im zweiten Teil plötzlich ein Blatt hat, von ihm wird hier nur gesprochen. Und auch die ausgelatschten Stiefel fehlen, die normalerweise wie ein Altar des Stillstands wirken. Es kommt auch kein Kind, das mitteilt, dass Herr Godot erst morgen komme, wenn überhaupt. Wer das Stück gut kennt, bemerkt, was fehlt. Was Rasche aber generell abgeht, weil es nicht in die eigene Methode passt, ist die clowneske Komik. Der Bochumer Abend muss ohne sie auskommen. Hier lastet die Bedeutung schwer auf dem Kraftakt. Aber der ist überwältigend. Bochum startet stark.
Findet Michael Lages nach der Premiere von Becketts Warten auf Godot in der Regie von Ulrich Rasche. Und wir bleiben in Bochum. In der Jahrhunderthalle hat der belgische Choreograf Jan Martens sein neues Stück aufgeführt, das er gemeinsam mit dem Operaballett Flandern erarbeitet hat. Es heißt Futur Proche, nahe Zukunft, und will also nicht nur unsere aktuellen Krisen illustrieren. Der Blick in die Zukunft natürlich düster. Meine Kollegin Nicole Strecker hat bei der Ruhr-Triennale die deutsche Erstaufführung erlebt.
Wer in dieser Bühnengemeinschaft das Sagen hat oder genauer, wer den Sound vorgibt und damit für Ordnung und irgendwann auch für ihr Gegenteil sorgt, das ist schnell klar. Ein eher unscheinbares hölzernes Cembalo, das von der Mitte der Tanzfläche aus etwas nach links verrückt platziert ist, also gewissermaßen im goldenen Schnitt des Raumes. Seine metallischen, immer ein bisschen scheppernden Klänge hüpfen zu Beginn des Stückes von Tänzerin zu Tänzer und damit auch kreuz und quer über die Bühne, lassen mal hier, mal da einen oder eine kantig mit den Armen zucken. Die polnische Cembalistin Goschka Isporting spielt live und wer bei Cembalo gleich an Puderperückenbarock denkt, wird hier eines Besseren belehrt. Isporting hat den Kanon gründlich entstaubt. Mit Komponistinnen und Komponisten aus den letzten 50 Jahren wie Peteris Wasts, Anna Torvaldsdottir und Erki Salmenhara hämmert sie auf die Tasten, als wäre es ein Schlagzeug und entlockt ihm ungeahnte Klänge. Oder sie arbeitet sich durch endlose Minimal-Rhythmen. Und dann zeigt der belgische Choreograf Jan Martens, wie fantastisch er Körper im Raum strukturieren kann. Wie einst im amerikanischen Postmodern Dance entwickelt er aus einer schlichten Gehbewegung behutsam komplexere Muster, verteilt sie auf verschiedene Gruppen im Raum, sodass überall auf der vielleicht 20 Meter breiten Bühnenfläche in der Bochumer Jahrhunderthalle die Körper pendeln, schwingen, sich drehen. Das ist so mathematisch-architektonisch wie bei Anne-Theresa de Kersmacher. Und offenbar wollte der 40-jährige Jan Martens in dieser Sequenz auch die Verbeugung vor der flämischen Queen, die seit über 40 Jahren dem zeitgenössischen Tanz nicht nur in Belgien die Zukunft weist. Also praktisch seit Martens Geburt. So wie sich später am Abend auch die Theatralik eines anderen Flamen entdecken lässt, die des Bilderrebells Jan Fabre mit im Halbdunkel verteilten Körpern, manche elegant posierend, andere hingestreckt, als hätte eine Explosion sie zerschmettert. So wirkt der Abend weniger wie ein Blick in die titelgebende Futur Proche, die nahe Zukunft, als vielmehr wie eine retrospektive Hommage. Jan Martens ist ja auch nicht als radikaler Neuerer bekannt. Geniekultiges Virtuosentum ist ihm fremd. Seine Stücke haben immer durch ihren nachdenklichen, leisen Humor, ihre Wärme und Sinnlichkeit bestochen. Es passt gut zu ihm, dass er sich für ein im Tanz eher vernachlässigtes Instrument wie das Cembalo begeistert. Und als liebevolles Revival des Zupfklaviers funktioniert dieser mit dem Operaballett Flandern entstandene Abend bestens. In einer Abfolge mehrerer Tableaus inszeniert Martens das Spektrum des hier ganz schmucklosen Tasteninstruments. Grandios etwa, wenn in einer Szene ein Tänzerquartett mit aufgerissenen Augen vor einer Kamera offenbar die inneren Dämonen lockt. So bizarr, als wäre man in einem Stummfilmhorror. Am Ende ist das Cembalo verstummt, es herrschen apokalyptische Dunkelheit und Stille. Dann hört man das vereinzelte Platschen nackter Füße und allmählich finden die Tänzerinnen und Tänzer zu einem Rhythmus. Und da denkt man dann doch noch einmal an den Titel, an eine Botschaft für die nahe Zukunft. Gegen drohende Katastrophen hilft immer noch eins, unsere Spezies als Gemeinschaft.
Nicole Strecker hat Futur Proche, nahe Zukunft, in der Bochumer Jahrhunderthalle gesehen. Vor 5 Jahren ließ das Berner Zentrum Paul Klee mehr als 100 wichtige Kleewerke für mehrere Ausstellungen nach Brasilien fliegen, um seinen Hauskünstler in Südamerika bekannt zu machen. Jetzt ist es umgekehrt. Brasilianische Museen statten dem Zentrum Paul Klee ihren Gegenbesuch ab. Die opulente Ausstellung in der Schweiz will zeigen, wie die Moderne in Brasilien Fuß fasste und welche ganz eigenen Bildsprachen brasilianische Künstler und Künstlerinnen ab Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelten. Besonderes Gewicht liegt auf indigenen und afro-brasilianischen Kulturen. Auch die schwierige politische Entwicklung des Landes wird angesprochen. Christian Gampert hat Brasil in Bern gesehen.
Auch brasilianische Künstler haben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts den üblichen Weg beschritten, sich mit der Moderne vertraut zu machen. Sie fuhren vor allem nach Paris oder auch nach Berlin, manche auch nach Rom. Was sie dort an Kubismus, Surrealismus, Expressionismus, Futurismus sahen, war eine willkommene Anregung, stellte sie nach der Rückkehr in die Heimat aber vor ein Problem. Die Frage war, wie können wir diese neuen Bildsprachen in eine spezifisch brasilianische Kunst verwandeln, die den sozialen Konflikten und der ethnischen Vielfalt des Landes Rechnung trägt. Der Schriftsteller Oswald de Andrade, der zusammen mit der Künstlerin Tarsila do Amaral in den 1920er Jahren in Paris lebte, sprach sogar von einer Anthropophagia, die nötig sei, eine Art Menschenfressertum, das sich die europäischen Kulturen einverleibe und dann als etwas Neues wieder ausspucke. In der Realität war das dann etwas weniger spektakulär. Die meisten brasilianischen Europareisenden stammten aus der betuchten Oberschicht oder, wie die exzentrische Tarsila do Amaral, aus einer Plantagenbesitzerfamilie. Sie kannten die eigenen indigenen oder afro-brasilianischen Kulturen nur aus Büchern, Abbildungen oder distanzierter Betrachtung. Do Amaral ist ein gutes Beispiel. Sie speiste mit Léger und Picasso, aber ihre Darstellungen von eingeborenen Dörfern und Favelas sind eher nur bunt, dekorativ und harmlos. Kuratorin Fabienne Egelhöfer.
Vor allem die erste Generation von Künstlerinnen aus Brasilien, die auch aus besserem Haus kamen, konnten sich leisten, auch längere Zeit in Paris zu verbringen. Es gab auch Leute natürlich, die von Europa nach Brasilien ausgewandert sind, wie Lazar Segau, ein litauischer Künstler, der in Deutschland gearbeitet hat.
Die Ausstellung zeigt an 10 Beispielen die Entwicklung der brasilianischen Moderne. Einige der Künstler waren Einwandererkinder, oft aus Italien. Die Eltern von Candido Portinari arbeiteten auf Kaffeeplantagen, der Sohn wollte ein Künstler für das Volk sein. Als nach dem Börsencrash 1929 ein brasilianisches Proletariat in die Städte strömte, malte Portinari große Wandgemälde für öffentliche Gebäude. Seine idealisierten Arbeiterbilder haben zum Teil zylindrische Picasso-Körper. Ein beeindruckendes Großformat zeigt Migranten als surreale Gauklertruppe. Dem stehen Künstler gegenüber, die eher formal arbeiteten. Kubistische Personenzerlegungen der 1920er Jahre von Anita Malfatti, die Faszination des Alfredo Volpi für Dorffassaden und politische Fahnen, die er ab den 1940er Jahren zu geometrisiert konkreter Kunst verarbeitet, oder die rein grafischen Op-Art-Effekte und Doppelbelichtungen des Geraldo de Barros der 1950er Jahre. Dann gibt es noch die Gruppe der Autodidakten, die wie Janira da Motta e Silva ab den 1960er Jahren in scheinnaiv stilisierter Malerei Leute aus dem Viertel oder Gottheiten synkretistischer Religionen zum Thema machten. Zeitgleich pflügt sich auch der Afro-Brasilianer Ruben Valentin durch den Symbolvorrat der Volksreligionen.
Der selber Contemplé, es ist wie eine synkretische Religion von Afrika, Yoruba-Völkern, aber auch christliche Elemente, praktiziert und hat es aber dann auch in seinen sehr geometrisch abstrakten, man kann sagen konkreten Kompositionen umgesetzt.
Der bekannte Vicente Durego Monteiro stilisiert die indigene brasilianische Mutter zu einer buddhaartigen, mythischen, tonnigen, erdfarbenen Ikone. Das ist nun fast ein wenig viel Verehrung für die multiethnisch zusammengesetzte brasilianische Bevölkerung, die heute ja eher mit Klimaproblemen und politischen Machtkämpfen beschäftigt ist. Aber die Anthropophagia, die Stilaneignung brasilianischer Künstler, ist so vielfältig und zum Teil auch so verrückt, dass ein Besuch dieser mit weiten Räumen arbeitenden Synopse unbedingt lohnt.
Christian Gampert über den in Bern gezeigten Aufbruch der brasilianischen Kunst in die Moderne. Das bisherige Regierungsbündnis, es ist abgewählt. Die bisherige schwarz-grün-rote Koalition in Sachsen hat keine Mehrheit mehr. Dazu die AfD bei fast 31%, das Bündnis Sarah Wagenknecht bei fast 12%, sachsenweit. Wir lauschen nach dem Ausgang der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen in die Dresdner Kulturszene hinein, haben uns dafür verabredet mit Frauke Roth, der langjährigen Intendantin des Städtischen Konzertorchesters Dresdner Philharmonie. Sie ist auch Sprecherin der Dresdner Intendantenrunde und damit ziemlich gut vernetzt in der Kulturszene, sowie Mitglied der Internationalen Konzerthauskonferenz. Ich habe mit Frauke Roth an diesem Nachmittag über den Umgang mit dem Wahlergebnis gesprochen und sie zunächst gefragt, welche Gedanken sie sich gemacht hat seit dem vergangenen Wahlsonntag.
Ja, ich habe natürlich in mir selbst zwei mindestens Personen. Die eine ist die selber wählen geht und die Zeitung liest und hier wohnt in Dresden. Und die andere ist die Intendantin ist und eine große Institution in der Mitte unserer Stadt leitet. Und natürlich ist uns dieses Wahlergebnis im Grunde länger vorweggenommen bekannt gewesen. Das ist jetzt nicht eine ganz große Überraschung. Es ging im Grunde um die Fragen, wie geht's am Ende hinterm Komma aus? Und insoweit sind wir natürlich auch schon ganz lange in der Befassung, was sich hier gesellschaftlich verändert hat und wo wir als große Institution an zentraler Stelle uns natürlich auch überlegen müssen, wollen und sollen, welche Aufgabe uns damit selber zuwächst.
Die einen fahren mit der Straßenbahn zur Montagsdemo, die anderen Kollegen zur Gegendemo. Das kennen die Dresdner ja schon seit Jahren. Redet man im Orchester über den Wahlausgang oder bleibt man im Job lieber inzwischen unpolitisch?
Es gibt in der großen Mitte der Gesellschaft eine bestimmte Ratlosigkeit und sehr häufig auch nach Corona die Situation, dass man das ganze Thema lieber auslenkt oder ausklammert, weil sich dort eben tatsächlich bei uns in der Philharmonie in Dresden und in Sachsen auch Gräben auftun, die sich nicht so leicht überwinden lassen. Und um hier auch nicht Phrasen zu dreschen, will ich ein Beispiel nennen. Es ist für mich neu als Intendantin eines solchen Hauses, dass wir uns eben sowohl mit der Kulturbürgermeisterin als auch im Kreise der städtischen Intendanten damit befassen, welche Verhaltensweise, Kennzeichen, Symbolen und so weiter eben zum Beispiel in der rechtsextremen Szene getragen zum Ausdruck gebracht werden und an welcher Stelle wir die erkennen müssen und dann zum Beispiel auch unser Hausrecht wahrnehmen müssen. Und die Liste der Zeichen und der Codes ist eben lang.
Haben Sie da schon jemanden nicht reingelassen in ein Konzert?
Tatsächlich ist es bei uns noch nicht passiert, aber bei den Kollegen schon.
Sir Donald Runicles ist ihr designierter neuer Chefdirigent. Marek Janowski hat gerade überraschend alle Termine mit Dresdens Philharmonie abgesagt. Gibt es da einen Zusammenhang mit den Wahlen oder was wissen Sie?
Das würde ich ausschließen, dass das, was mit den Wahlen zu tun hat, es handelt sich hier um große Künstler. Ich freue mich sehr, dass wir mit unserem designierten Chefdirigenten Sir Donald Runicles am vergangenen Woche fulminant mit Mahlers Fünfter, die ja für uns eine besondere Sinfonie ist, gestartet sind. Und zu diesem überraschenden Abschied von Marek Janowski möchte ich mich nur insoweit äußern, als dass er persönliche Gründe angibt und dass mich als Mensch das schmerzt und so würde ich das gerne stehen lassen.
Ihr neues Spielzeitmotto heißt Näher dran. An wem?
Näher dran ist unser Motto, weil wir bemerken, dass diese Normalität, dass man als Dresdner Bürgerin und Bürger oder Gast ganz automatisch ein Fan, ein Kenner der Dresdner Philharmonie und unseres Hauses war, dass diese Tradition so ungebrochen eben nicht mehr vorhanden ist. Und wir haben ein großes Bedürfnis, trotzdem das Bürgerorchester, das Orchester der Stadt zu sein und natürlich auch in der Breite dieser Dresdner Stadtbevölkerung unser Publikum weiter zu wissen. Und es scheint immer wieder der Schlüssel zu sein, hier Beziehung zu knüpfen auf allen und auf verschiedenen Ebenen. Und dafür ist näher dran ein sehr schönes Motto und ein Fixstern.
Frauke Roth, Intendantin der Dresdner Philharmonie. Bleiben die Kulturmeldungen mit Hanna Rau. Sie blickt zuerst nach Italien.
Es klingt wie der Stoff einer Seifenoper. Der oberste Dienstherr über das kulturelle Erbe Italiens verliebt sich in eine 20 Jahre jüngere Mode-Influencerin, geht eine Affäre ein und stürzt. Tja, manchmal ist die Realität eben stranger than fiction. Nachdem der italienische Kulturminister Gennaro San Giuliano Mitte der Woche unter Tränen im Fernsehen seine Frau und Ministerpräsidentin Giorgia Meloni um Verzeihung gebeten hatte, trat er gestern Abend zurück. Hintergrund ist das politische Ausmaß des Skandals. Dazu aus Rom Nikolaus Nützel.
Es gab Spekulationen, er habe sich mit der Affäre erpressbar gemacht, etwa weil er der Mode-Influencerin Einsicht in geheime Dokumente gegeben und ihr staatlich finanzierte Reisen ermöglicht habe. Zunächst hatte Ministerpräsidentin Meloni versucht, die negativen und spöttischen Schlagzeilen, die sich wegen der Affäre gegen ihre gesamte rechtsgerichtete Regierung richteten, zu ignorieren. Jetzt hat sie das Rücktrittsgesuch des Ministers angenommen. Sein Nachfolger wird der Journalist und Buchautor Alessandro Giuli, der derzeit das Nationalmuseum für zeitgenössische Kunst leitet.
Statt im erklärten Auftrag von Meloni die vermeintliche kulturelle Hegemonie Italiens zu brechen und die Kulturpolitik auf rechts zu bürsten, sind San Giuliano Selfies aus Sanremo und Taormina zum Verhängnis geworden. In letzter Sekunde hat das Kulturzentrum Bahnhof Langendreher in Bochum eine Ausstellung mit den Bildern der Werkreihe Guernica Gaza abgesagt. Kurz zuvor hatte sich Bochums Kulturdezernent Dietmar Diekmann ausdrücklich von der Ausstellung distanziert. Der ausgestellte palästinensische Künstler Mohamed Al-Hawajri verknüpft in seinen Bildern das Vorgehen der israelischen Armee in Gaza mit dem Angriff der Nazis auf die schutzlose Zivilbevölkerung von Guernica. Das hat schon bei der letzten Documenta für Unmut gesorgt. Der Abschlussbericht, der verschiedene Werke der Weltkunstausstellung auf ihren antisemitischen Gehalten untersucht hat, steht übrigens frei einsehbar im Netz. Darin heißt es:
Man muss in diesen Fragen nicht Partei ergreifen, um zu erkennen, dass Gaza nicht Guernica ist. Das heißt, dass es in Gaza nicht ausschließlich wehrlose Zivilisten und Zivilistinnen gibt, wie es in Guernica der Fall war.
Ein Jahr nach den mörderischen Angriffen der Hamas dürfte das auch im Bahnhof Langendreher in Bochum bekannt gewesen sein. Das Amsterdamer Rijksmuseum musste heute rund 6 Stunden schließen. Grund war ein Streik von Klimademonstranten der Gruppe Extinction Rebellion. Die Aktivisten hatten sich im Eingangsbereich festgekettet und gelbe Rauchfackeln gezündet. Nach der Festnahme von über 30 Personen konnte das Museum am Nachmittag wieder öffnen.
Nach uns die Information am Abend, heute mit Daniel Heinrich. Thema unter anderem keine Züge in der Mitte Deutschlands und in der Rheinschiene. Hier am Mikrofon war Henning Hubert.